lieber geringere Dosierungen häufiger nehmen als hohe Dosierungen seltener. Das ist das, was wir gerade auch viel mit Ärzten auch besprechen, die sagen, diese 20.000 Einheiten einmal pro Woche, stattdessen eher geringere Dosierung häufiger zu verwenden, funktioniert im Regelfall besser. Die Kombination mit K-Vitaminen macht Sinn. Wenn es möglich wäre, würde ich Magnesium direkt noch mit dazu reingeben und da eben auch organische Verbindungen des Magnesiums bevorzugen.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Vitamin D3. In diesem Health Nerds Deep Dive schauen wir uns dieses Vitamin ganz genau an und wollen natürlich für euch die wichtigsten Fragen klären zu Effekten auf unsere Gesundheit, zu Bedeutung für unseren Körper, zu Einnahmeempfehlungen, gerade jetzt in der dunklen kommenden Jahreszeit, wo wir weniger Sonnenlicht haben. Und wir wollen euch wirklich alle relevanten Fakten zu Vitamin D3 an die Hand geben. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, gib uns mal direkt einen Überblick. Vitamin D3, was macht das so spannend für dich als Wissenschaftler? Und gleich noch eine Frage von mir hinterher. Vitamin D3 hört man nicht so oft, das heißt eigentlich immer Vitamin D. Mhm. Ist es das gleiche oder ist die 3 eine ganz besondere Form?
Also zu Beginn Vitamin D3, so würde ich es auch benennen. Man kann auch Vitamin D sagen, das Sonnenvitamin. Und warum ist es so wichtig? Weil es auch eine Sonderrolle bei den Vitaminen insgesamt einnimmt. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Und auf deine andere Frage, Vitamin D3 ist eine bestimmte Form quasi, aber es ist immer das, worüber wir eigentlich sprechen. Also wenn jemand von Vitamin D spricht, meint er eigentlich auch Vitamin D3. Wir gucken uns das nochmal genauer an, auch was so Testungen und Ähnliches angeht. Aber in der Supplementierung findet man typischerweise Vitamin D3, manchmal auch D2, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
So, Matthias, ich habe viele, viele Fragen zu Vitamin D3. Lass uns die Sachen so ein bisschen filetieren. Wir fangen mal ganz einfach an. Du hast gerade schon einen Begriff gedroppt, das Sonnenvitamin. Erklär uns das. Also es ist ein Vitamin, das gebildet wird in unserem Körper, aber eben nicht vom Körper alleine, sondern es braucht dazu die Sonne.
Genau, und eine ganz bestimmte Strahlung, die dafür notwendig ist. Bei den Vitaminen wissen wir ja, es sind eigentlich per Definition essentielle Stoffe. Das heißt, wir müssen sie von außen zuführen. Und wenn wir dann streng genommen auf dieses Vitamin schauen, dann ist es eigentlich gar kein echtes Vitamin, sondern eigentlich eher ein sogenanntes Prohormon. Der Körper kann es selbst herstellen. Und da kommt die Sonne ins Spiel, beziehungsweise die ultraviolette Strahlung und genau eine bestimmte Untergruppe, nämlich die UVB-Strahlung. B, eine bestimmte Wellenlänge, die letztendlich auch, das kann man sich immer merken, die uns auch braun werden lässt, aber eben auch für die Vitamin-D-Synthese notwendig ist. Und das ist der eine spannende Aspekt logischerweise dabei, was die Bildung angeht. Also wir brauchen dann schon etwas von außen, aber quasi in Abhängigkeit des Sonnenlichtes, also dann geht es nicht in dem Falle um Nahrung, können wir das produzieren in der Haut, umwandeln in verschiedenen Organen der Leber und den Nieren. Und am Ende erfüllt das Vitamin D verschiedene Aufgaben. Das erste, was uns immer einfällt, ist das Thema des Knochenstoffwechsels beziehungsweise des Calcium- und Phosphathaushaltes, was dann logischerweise wichtig für den Knochenstoffwechsel ist.
Wenn man in diesen Tagen so ein bisschen sich mit den Gesundheitsthemen befasst oder daran interessiert ist, dann kommt man gar nicht dran vorbei. Es gibt momentan, finde ich, man muss ihn wirklich Vitamin D oder Vitamin D3 Hype nennen. Viele Longevity-Forscher, viele Studien werden zitiert, viele Ärzte tauchen im Internet auf, die sagen, wenn meine Patienten regelmäßig, am besten täglich, wirklich Vitamin D supplementieren würden, hätte ich die Hälfte weniger Patienten. Ja, also es gibt da krasse Aussagen. Viele, sagen wir mal, suggerieren so ein bisschen den Eindruck, Vitamin D ist so ein bisschen das Allheilmittel. Ja, also es hilft natürlich nicht gegen alles, um Gottes Willen, aber einige Experten sagen eben, dass viele Krankheiten oder viele Mangelerscheinungen, viele Energiethemen, die wir mit uns rumschleppen so durch den Alltag, dass die im Vitamin D-Mangel begründet sind. Wie schätzt du das ein?
Also ich würde mich ein bisschen von den Aussagen distanzieren, der eine Stoff löst alle Probleme, aber Fakt ist, wie es dann mit Vitaminen und dementsprechend vitaminähnlichen Funktionen, oder mit hormonähnlichen Funktionen, die das Vitamin D eben auch erfüllt, einhergehen. sorgt letztendlich schon dafür, dass es wichtig ist für den Stoffwechsel insgesamt. Ich habe gerade schon erwähnt, dass der Knochenstoffwechsel ist das Erste, was uns auch immer eingebläut wird. Also gerade wenn wir über Osteomalazie, Osteoporose sprechen, dann wie ist dein Vitamin D-Level? So, da wird ja gerne dann nach gefragt oder auch geschaut. Und lass uns das ein bisschen sortieren, dass die Forschung rund um Vitamin D und Vitamin D3 und mit der Aufnahme und so weiter, ich würde sagen, so in den Nullerjahren so den ersten Boom hatte, dann in den Zehnerjahren, also dieses neuen Jahrtausends, und sehr viel daran geforscht wird und immer wieder auch die Frage gestellt wird, hat es eine Auswirkung auf Themen rund um Infektanfälligkeit und vieles mehr? Und ja, hier gibt es Korrelationen, Zusammenhänge, dass ein ausreichender Vitamin D Spiegel und damit auch eine ausreichende Versorgung eben sehr wichtig ist für den Stoffwechsel insgesamt. Das können wir uns vorstellen. Das haben wir bei anderen Vitaminen logischerweise auch. Aber bei Vitamin D3 haben wir eben schon auch nochmal Kofaktoren, Funktionen, also beispielsweise Vitamin D3-Rezeptoren an unserer Zelle, an Zellkernen. Es dient als Kofaktor für verschiedene Neurotransmitter beispielsweise. Also gibt es verschiedene Funktionen. Und dann hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, Mangelsituationen. So, das heißt, der Vitamin D3-Mangel ist nicht die Ausnahme, sondern kommt relativ häufig vor. Also wenn wir Daten von beispielsweise dem RKI nehmen, sind in Deutschland ungefähr 30% der Deutschen klar in einem Vitamin D-Mangel. Und 60% liegen in einem unteren Optimalbereich. Und dann hast du angesprochen gerade, dass das im Moment gehypt wird nochmal. Ich glaube, so den übermäßigen Hype sind wir schon durch. Gerade was auch so die Studien- und Datenlage angeht. Aber wir haben eine Saisonalität. Und das ist das, was wir kennen. Und diese Aussage, Vitamin D3 zumindest in den Herbst-Wintermonaten zu verwenden. So eine der Empfehlungen ist quasi von R bis R, von September bis Februar, Vitamin D3 wirklich konsequent zu supplementieren. Da in Deutschland die Sonneneinstrahlung nicht reich genug ist an der UVB-Strahlung und die Vitamin-D-Produktion über die Haut nicht ausreicht. Da sind wir schon, glaube ich, in der Prävention, wo man häufig sagt, okay, nimm mal etwas Vitamin D3. Aber wir müssen schon gezielt drauf schauen. Und das, was du angesprochen hast, bei bestimmten Erkrankungen, und viele, ich sag mal, auch Vitamin D-Päpste und Päpstinnen, die sich damit beschäftigen, sehen natürlich auch Verbindungen mit adäquaten, optimalen Spiegeln. Das eine, was ich jetzt gerade erwähnt habe, ist Mangelsituation. Das ist ja nochmal etwas anderes als optimale Spiegel oder auch höhere Dosierungen, also mehr so im Mikronährstofftherapiebereich, die sich vielleicht positiv auf bestimmte Erkrankungen auswirken.
Spannend. Also, ich freue mich sehr, dass wir das heute mal hier wirklich im Deep Dive tief beleuchten. Du weißt, ich bin großer Vitamin D-Fan. Ich supplementiere das jeden Tag und das schon seit vielen Jahren und muss sagen, also ich bilde mir zumindest ein, es tut mir richtig gut, ja. Und anders als die Empfehlung mache ich das auch im Sommer. Warum? Du hast gerade die Vitamin D-Päpste und Päpstinnen angesprochen. Ich habe tatsächlich mal mit einem Vitaminforscher mich dazu unterhalten und der sagte, also im deutschsprachigen oder mitteleuropäischen Raum im Sommer müssten wir im Grunde nackt 24 Stunden draußen rumrennen, um genügend Vitamin D in unserem Körper zu bilden. Und das machen wir natürlich nicht. Also auch im Sommer, wenn die Sonne scheint, sind wir meistens drin in unseren Büros. Wir haben im Auto getönte Scheiben. Wenn wir rausgehen, schmieren uns mit Sonnencreme ein. Also wir meiden ja die Sonne größtenteils. Ja, und deswegen glaube ich, also ist spannend, dass da eben der Mangel durchaus
absolut
auch im Sommer bei vielen bestehen kann.
Und es ist ein Sonneneinstrahlung ja auch dieses zweischneidige Schwert mit Blick auf potenzielle Schädigung. Und wie schon hier häufiger erwähnt, natürlich ist die Sonne in erster Linie unser Freund, der Freund des Lebens per se und für Menschen natürlich auch. Aber was wir tun, und du hast es genau richtig beschrieben, auch in den Sommermonaten. Also wir assoziieren das dann immer so, dass man sagt, okay, in den Herbst-Wintermonaten, da ist es klar, da wird auch einfach, selbst wenn wir rausgehen würden, in der Sonnenstrahlung zu wenig UVB-Strahlung sein, was wirklich mit dem Sonnenstand zusammenhängt. Ne? Der Winkel auf der Nordhalbkugel flacht einfach ab. Ich habe weniger UVB-Strahlung. Und wenn wir es dann in den Frühjahr-Sommermonaten uns betrachten, dann wäre es potenziell möglich. Und jetzt ist es immer eine Fragestellung, kann ich das allgemein sagen, da müssten alle eigentlich nackt draußen unterwegs sein? Wahrscheinlich auch nicht, aber natürlich haben unterschiedliche Hauttypen auch eine unterschiedliche Möglichkeit, Vitamin D zu produzieren. Und wenn ich natürlich körpereigen mich eher auch schütze, das heißt mehr Melanin in der Haut produziere, dann könnte das mit einem Faktor sein, dass ich auch weniger Vitamin D produziere. So, worauf will ich hinaus? wenn Sonneneinstrahlung, und ich erwähne es jetzt nochmal, jetzt kann ich es nochmal zum Herbst hin sagen und jetzt kommen wieder fürs nächste Frühjahr, rausgehen, regelmäßig rausgehen, im Frühjahr rausgehen, im Sommer rausgehen, aber eben nicht in die pralle Mittagssonne und nicht diesen, ich mache 2 Wochen im Jahr Urlaub und tanke mal Vitamin D auf. Das wird eher hautschädigend sein. Und für einen selbst kann man schon mal zu Beginn des Sommers und zum Ende des Sommers mal schauen, wo steht denn mein Vitamin-D-Spiegel? Sollte ich da unter Umständen vielleicht auch im Sommer supplementieren?
Das ist ein gutes Stichwort, was du gerade auch gegeben hast. Ich tanke mal Vitamin D auf. Ja. Wie lange ist denn sozusagen Vitamin D im Körper überhaupt verfügbar? Also ja. Ist das nach 24 Stunden wieder weg oder hält sich das 4 Wochen? Wie ist denn das?
Das ist bei Vitamin D ähnlich wie bei den anderen fettlöslichen Vitaminen eben der Fall, dass wir eine speichernde Funktion haben. Ja, das heißt, wenn wir einen Wert im Blut bestimmen, typischerweise, die ein oder anderen kennen das, die schon mal Vitamin D, Vitamin D3 bestimmt haben, die bestimmen eine bestimmte Form, die nennt sich 25-OH Vitamin D3. Das steht dann gerne auch auf so einem Laborbogen drauf. Und das ist mehr die Speicherfunktion. Es gibt dann die aktive Form. Ich gehe da gern gleich nochmal drauf ein, wie man dorthin kommen kann. Dann nennt sich das Ganze Calcitriol 1,25 Vitamin D3, die aber deutlich instabiler ist. Also das heißt, aus dem Speicher wird es umgewandelt in der Leber und den Nieren. Und damit das funktioniert, brauche ich bestimmte Enzyme, dass die umgewandelt werden können. Und diese Enzyme sind abhängig von Magnesium. Das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Deswegen wird häufig auch Vitamin D3-Einnahme, also die Vorstufe, die Speicherfunktion, in Verbindung mit Magnesium empfohlen, damit die Enzyme in Leber und Nieren arbeiten können, damit ich die aktive Form auch bekomme. Die ist dann die, die wirklich auch in Knochenstoffwechsel entscheidend ist, die wichtig ist für das Immunsystem, für als Kofaktor für Neurotransmitter, für die Muskelfunktion und die vielen anderen Dinge, woran auch schon geforscht worden ist.
Super, also habe ich verstanden und das ist schon mal der erste Tipp. Also wenn ihr Vitamin D supplementiert, dann am besten in Kombination mit Magnesium. Und Matthias, da können wir direkt beim Thema bleiben. Dein Team bei Artgerecht hat ein, wie ich finde, großartiges Vitamin D-Supplement entwickelt, das ich, wie gesagt, seit vielen Jahren täglich nehme. Das ist in Tropfenform. Es nennt sich Ozole, also ne, wie du hast es schon das Sonnenvitamin genannt. Und was ich spannend finde, es ist eben nicht nur Vitamin D oder Vitamin D3 dort drin, sondern K1 und K2. So, das musst du erklären. Warum ist diese Kombination so wichtig? Warum ist da nicht nur reines Vitamin D3 drin, sondern eben auch K1 und K2? Und was ist das überhaupt, K1, K2?
Also K1 und K2 sind ebenfalls fettlösliche Vitamine. K steht für Koagulation, das heißt, ich brauche das im Kontext meiner Gerinnungsfaktoren. Und es gibt unterschiedliche Aufgaben der K-Vitamine. K1 bekomme ich typischerweise auch aus grünem Gemüse heraus. K2 produziere ich im Darm teilweise auch selbst. Und jetzt ist die Verbindung zu Vitamin K2 in Kombination, das kennen schon viele und das ist eigentlich standardmäßig mit dabei. Der Hintergedanke, den wir haben, ist das volle Spektrum der K-Vitamine, ne? Weil wir isolieren das gerne und sagen, für den Knochenstoffwechsel ist Vitamin K2 total hilfreich und das funktioniert dann besser. Das ist das, was wo das Ganze immer drauf aufbaut, wo man sagt, Vitamin D3 brauche ich für den Knochenstoffwechsel. Ich muss es aktivieren. Ich brauche die aktive Form. Dafür brauche ich Magnesium. Und K2 hilft mir quasi im Knochenstoffwechsel, wohingegen K1 mehr auch für die Koagulation, für die Blutgerinnung entscheidend ist. Aber natürlich wirken alle gemeinsam zusammen. Und deshalb macht es Sinn, das volle Spektrum der K-Vitamine eben auch mit dabei zu haben und in der Kombination mit dabei zu haben. Das ist dann funktionsweise. So, das heißt, wir haben unsere drei Problem stellen, nämlich Punkt 1, wie wird es aufgenommen? Und da hast du gerade schon einen wichtigen Punkt gesagt, Tropfenform, sage ich gleich nochmal was dazu. Der nächste Punkt ist Umwandlung, da gehört Magnesium mit dazu. Jetzt kann man sagen, hä, warum ist denn kein Magnesium da drin? Kann ich euch relativ einfach erklären, das ist in der Produktkombination so nicht möglich. Also muss man es noch separat ergänzen oder ich brauche eine ausreichende Magnesiumversorgung. Und der dritte Punkt ist Funktionsweise. Und eine wichtige Kombination in der Funktionsweise des Vitamin D3s sind eben die K-Vitamine. So, und die Aufnahme, um da vielleicht noch drauf einzugehen, du hast es eben gesagt, es ist in Tropfenform. Eine Ölbasis zu haben, eine Alternative sind Softgel-Varianten, also so Softgel-Kapseln. Einfach eine fettige Grundlage und im Idealfall nehme ich ein Vitamin D3-Präparat in einer öligen Form zu einer fettreichen Mahlzeit auf, damit es auch wirklich in den Körper überhaupt erst reingelangen kann. Und das ergänzt sich sehr gut mit den K-Vitaminen, weil die sind auch fettlöslich. Das gehört also zu der Gruppe. Alle werden quasi auch gespeichert. Und ja, man füllt seine Speicher bei diesen Vitaminen auch mit auf.
Jetzt lass uns doch mal darüber reden, was sind so typische Vitamin-D-Mangelerscheinungen? Also wann sollte ich hellhörig werden, wenn mir mein Körper Signale schickt? Wann könnte ein Vitamin-D-Mangel die Ursache sein?
Wenn wir hier auf das Hauptthema, was immer erwähnt wird, Calcium-Phosphat-Stoffwechsel und dementsprechend Knochenstoffwechsel schauen, geht ein Vitamin-D3-Mangel gerade in der Kindheit, also bei einer gestörten Knochenmineralisierung, mit einer sehr spezifischen Erkrankung einher, die nennt sich Rachitis. Das heißt, hier haben wir wirklich Probleme in der Knochenmineralisierung. Im Erwachsenenalter ist es häufig die Osteomalazie. Das heißt, die Knochen werden quasi weicher, unzureichende Mineralisierung. Calcium und Phosphat werden nicht adäquat eingebaut. Und mit Blick auf Osteoporose könnte das ein Mikronährstoffthema sein, was natürlich auch typischerweise eine Rolle spielt. Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt so viele Untersuchungen, auch in Verbindung von Vitamin D3 zu bestimmten Erkrankungen. Das heißt, welche Symptome könnten vielleicht sonst noch entstehen? Gerade im Bereich Muskelstoffwechsel oder im Muskel selbst. Wenn wir wirklich einen massiven Vitamin D3-Mangel haben, könnte beispielsweise die Muskelkraft reduziert sein oder es in eine Muskelschwäche geben. Oder indirekt auch so Themen wie Sturzrisiko. Da denkt man nicht als erstes dran, aber erhöhtes Sturzrisiko gerade im Alter hängt nicht ursächlich mit einem Vitamin D3-Mangel zusammen, aber es kann natürlich hilfreich sein, Vitamin D3 zu kontrollieren und dann auch zu substituieren. Muskelschmerzen können auch eine Rolle spielen. Also hier immer wieder auch zu sagen, okay, ist ein wichtiges Mikronährstoffthema, versuche ich bestmöglich, in dem Fall, ich sage wieder, auch aufzufüllen oder sich damit zu versorgen, damit das zumindest nicht der Auslöser sein könnte. Neurologisch psychische Symptome sind ebenfalls möglich. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsprobleme, depressive Verstimmung, gerade in der Saisonalität, so saisonale depressive Symptome oder auch Depressionen. Warum Vitamin D3 fehlt? Und ich habe es eben schon gesagt, Vitamin D3 ist ein Kofaktor für die Funktionsweise unseres Serotonins. Und dementsprechend könnte das zumindest erstmal damit in Verbindung stehen. Da gibt es, wie gesagt, auch viele Untersuchungen und zumindest gerade bei Mangelsituationen das bestmöglich mit auszugleichen. Und natürlich auch das Thema in Richtung Immunsystem. Infektanfälligkeit ist so ein Klassiker, auch Atemwegsinfekte gerade im Winter. Und immunologische Erkrankungen, also das, was wir als Autoimmunerkrankung bezeichnen, da spielt Vitamin D3 durchaus auch eine ganz entscheidende Rolle. Und es geht weiter. Stoffwechsel, metabolische Themen, sogar so Themen wie Glucose-Insulin-Stoffwechsel, also Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes, wo es beim Mangel von Vitamin D3 durchaus sinnvoll ist, es zu ergänzen, aber nochmal hier nicht kausal, ja, sondern eher in Verbindung, assoziiert dazu, aber kein kausaler Zusammenhang. Also nicht, dass der Vitamin D3-Mangel, dass das jetzt, soll bitte nicht hängen bleiben, Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes erzeugt. Mhm. Aber zumindest in der Assoziation durchaus ein wichtiger Punkt, was man berücksichtigen sollte.
Also für mich, wie gesagt, ist es das Killer-Supplement überhaupt. Osole von euch, von Artgerecht. Ich lieb's und ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, mhm. Es ist großartig, einfach jeden Tag ein paar Tropfen. Ja. Aus meiner Beobachtung, du hast gerade Infektanfälligkeit genannt. Seit wir das wirklich konsequent machen, finde ich, ist das deutlich zurückgegangen. Ja, ich habe den Eindruck, auch im Kindergarten, die Jungs sind irgendwie resistenter. Kann Zufall sein, kann Glück sein. Ich persönlich, für mich, habe das so empfunden, dass das tatsächlich ein Gamechanger war.
Du möchtest die hochwertigen Supplements von Artgerecht gerne selbst ausprobieren? Dann nutze unseren Aktionscode exklusiv für unsere Podcast-Community. HealthNerds15. Einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben und als Neukunde einmalig 15% sparen auf deine gesamte Bestellung. HealthNerds15, das ist dein Code. Alle Infos dazu auch noch einmal in den Shownotes.
Abschließend, Matthias, unser Quick-Check zu Vitamin D3. Gibt es etwas bei der Supplementierung zu beachten in der Kombination mit anderen Supplements? Du hast schon Magnesium als einen positiven Kreuzwirkung sozusagen hervorgehoben. Aber gibt es vielleicht etwas zu beachten, was eher negativ sich auswirken kann?
Na, ich würde eher noch weiter beim Positiven bleiben. Alles, was fettlöslich ist, also andere fettlösliche Vitamine, wenn wir darüber sprechen, Vitamin A, Vitamin E, die EDK-Vitamine, die passen sehr gut zusammen. Da gehört ja Vitamin D quasi auch direkt mit dazu. Omega-3-Fettsäuren, Olivenöl, diese Kombination passt sehr gut. Das heißt, hilft mir auch bei der Aufnahme, dass es wirklich auch in den Körper reinkommen kann und nicht am Ende wieder im Verdauungstrakt einfach nur ausgeschieden wird. Das heißt, hier habe ich eher Vorteile mit dabei. Ich würde bei Vitamin D3 vielleicht an der Stelle, dass ich das nicht vergesse, tendenziell auch empfehlen, es eher in der ersten Tageshälfte zu verwenden, also eher morgens zu verwenden oder vormittags zu verwenden und nicht zu spät abends, weil auch hier gibt es Effekte auf unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Und wenn wir es zu spät einnehmen, die ein oder anderen kennen das vielleicht auch, dass sie eher darauf reagieren und es eher aufputschend ist am Abend nochmal.
Mhm. Kann ich Vitamin D3 überdosieren?
Ein sehr wichtiges, wir könnten nur eine Episode zu diesem Thema machen, weil das Thema der Überdosierung und Toxizität wichtig ist zu verstehen. Weil anders als bei anderen fettlöslichen Vitaminen, wir haben mal über Vitamin A gesprochen, wo man wirklich darauf aufpassen muss, dass es nicht überdosiert ist, ne? Oder man es nicht dauerhaft in sehr hohen Dosierungen nimmt. Aber wer selbst mit Vitamin D3 Erfahrung hat oder auch von ärztlicher Seite die Empfehlung bekommt, nimm ruhig eine hohe Dosierung. Also ich sehe häufiger so Dosierung von 20.000 Einheiten einmal pro Woche in der Tablettenform. Und es wird sehr hoch dosiert und es gibt Studien, die keine Ahnung, über 100.000 Einheiten verwenden. Und dieses Thema der Überdosierung ist so ein separater Punkt für sich. Kurz gesagt, ja, es gibt Möglichkeiten der Überdosierung, was quasi zu einer Hyperkalzämie führen würde, also zu viel Kalzium. Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit, Arrhythmien und so weiter könnten Dinge sein, die auch noch mit einhergehen. Wenn ich das aber an Werten betrachte, dann wirklich in hohen Bereichen über 150 Nanogramm pro Milliliter, so ungefähr. Da liegen die wenigsten. Und dann ist es eher auch eine Frage, ist meine Leber in Ordnung und sind meine Nieren in Ordnung? Weil, was hatte ich eben gesagt, dieses 25-OH Vitamin D3, diese Vorstufe, diese Depotwirkung muss aktiviert werden. Sondern wenn Leber und Nieren natürlich ein Problem haben, dann habe ich keine adäquate Umwandlung und dann gegebenenfalls auch so ein Toxizitätsrisiko, eine Überdosierung. Aber wir haben, das kann man relativ simpel dann auch messen, indem man einfach den Kalziumhaushalt mitbestimmt und darüber erkennt oder eben den Vitamin D3-Spiegel. Es ist aber nicht der klassische Fall von Überdosierung und es passiert sehr schnell. Also es werden auch, wie gesagt, hohe Dosen häufig eingesetzt, was nicht bedeutet, dass man das unbedingt machen muss. Wenn, dann gerne unter ärztlicher, therapeutischer Rücksprache, wenn es dafür auch Indikationen gibt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 800 internationale Einheiten. Einige würden sagen, es ist vielleicht etwas zu wenig. Ich möchte mich da gar nicht in der Tiefe zu äußern. Bei Ursole beispielsweise sind es 1000 internationale Einheiten pro Tag. Und die kann man durchaus, das ist nämlich der Vorteil mit so einer Pipette, tropfenformmäßig auch anpassen, wenn auch was anderes empfohlen werden würde. Und dementsprechend habe ich ausreichend K-Vitamine mit dabei und das funktioniert gut zusammen. Eventuell noch die Ergänzung mit Magnesium.
Super. Also ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich mal mit so einem Vitamin-D-Experten einen Abend sehr lustig zufälligerweise privat verbracht habe. Ein Kollege aus der Schweiz, der also Vitamin D wirklich sein Leben lang erforscht und behandelt. Und der sagte, wir haben in unserer Praxis über 10.000 Tests und Bluttests gemacht bei über 10.000 Leuten zu Vitamin D-Mangel und es gab nicht einen, der im Sollbereich war. Es waren alle zu wenig, deswegen die testen fast gar nicht mehr, weil er sagt, wir brauchen gar nicht testen. Es haben alle einen Mangel und also er dosiert deutlich höher, aber 1.000 Einheiten pro Tag nehme ich mal mit, ist doch.
Er dosiert es höher, weil er Arzt ist. Und das ist wichtig und auch an der Stelle hier zu erwähnen, es geht jetzt ja um die eigene Betrachtung und es gibt eine klare Empfehlung und daran kann man sich erstmal halten und man kann dieses Präparat wunderbar eben auch unter der ärztlichen Empfehlung auch dann auch noch höher mit anpassen. Und die Testung macht aber durchaus schon Sinn, weil ich auf der Basis natürlich berechnen kann, wie viel muss es unter Umständen auch in der Eingangsdosierung sein. Weil das ist bei fettlöslichen Substanzen grundsätzlich so, dass ich bei einer Mangelsituation eher mit einem höheren Einstieg starte und dann langsam eher reduziere. Und deshalb ist, er macht es ja wahrscheinlich nach wie vor noch, es ist eher so diese Aussage, ich muss es gar nicht testen, weil ich weiß eh, dass die meisten Klar. im Mangel sind. Und ja, das genau das ist das, was ich eben auch gesagt habe. Natürlich sehen wir, dass ganz viele im Mangel sind. Und selten, sehr, sehr selten, dass sich wirklich jemand auch massiv überdosiert. Ich will nur, ich erwähne es, ich sage aber nicht, dass das der Standardfall ist, wenn man etwas mehr davon verwendet.
Matthias, wir fragen hier in den Deep Dives natürlich auch immer ab, ob es etwas zu beachten gibt für Schwangere, Kinder oder Menschen mit Vorerkrankungen.
Genau, für Schwangere und Stillende ist Vitamin D3 natürlich auch extrem wichtig. Die Versorgung während der Schwangerschaft, in der Stillzeit, Hochdosis ist hier nicht typischerweise Mittel der Wahl, auch hier, weil es meistens keine Forschungsergebnisse gibt, unter ärztlicher Begleitung aber durchaus möglich. Kinder. Auch besonders wichtig, gerade im ersten Lebensjahr. Du kennst es von deinen Kindern und wie du richtig sagst, es ist die zumindest erstmal im ersten Lebensjahr die routinemäßige Supplementierung. Danach individuell in der Einstellung, aber die meisten Eltern, die ich kenne, entscheiden sich dann auch dafür. Ältere Menschen, Menschen mit dunklerer Hautfarbe, Menschen mit Übergewicht, Menschen mit sehr geringer Sonnenexposition über das Jahr haben deutlich höheres Risiko für einen Vitamin D3-Mangel. Dementsprechend gehört das als besondere Gruppen vielleicht an der Stelle auch noch mit erwähnt. Und Patienten mit Vorerkrankungen, ich hatte schon erwähnt, viele Vorerkrankungen, da wird gerade darauf gesetzt, dass ausreichend Vitamin D oder Vitamin D im Kontext der Mikronährstofftherapie auch hochdosiert eingesetzt wird. Aber Achtung, ich habe es eben schon gesagt, Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen, Niereninsuffizienzen, Menschen, die zu Hyperkalzämie schon neigen, bestimmte Erkrankungen wie zum Beispiel sowas wie Sarkoidose, kennt man nicht so häufig, ne, gehört eher zu den Kollagenosen, die brauchen eine medizinische Kontrolle nochmal mit dazu. Und die Frage, wie gesagt, kann es dann überhaupt adäquat umgewandelt werden oder stört es unter Umständen? Da sollte man nochmal gezielt drauf achten.
Prima, Matthias. Und abschließend noch dein ganz persönlicher Tipp. Wer sich für Vitamin D jetzt wirklich interessiert und sagt, ich will das probieren, ich möchte es supplementieren. Klar, wir empfehlen natürlich unser eigenes Produkt, das, was du mitentwickelt hast, Osole von Artgerecht. Es kostet nicht mal 20 Euro und es hält bei mir viele, viele Wochen. Also es ist ein großartiges Supplement. Unabhängig davon, was sind die wichtigsten Qualitätskriterien, wenn ich mich für ein Vitamin-D-Präparat entscheide?
Step 1, logischerweise die Rohstoffqualität. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die tierische Quelle, das nennt sich meist gewonnen, ist es aus Lanolin, aus Schafswolle. Alternativ ist die vegane Variante aus Flechten. Ja, molekular ist das identisch, beides ist möglich. Und das ist vielleicht ernährungsseitig auch nochmal wichtig zu verstehen. Ich kann so ein bisschen Vitamin D über Lebertran abdecken, fetten Seefisch, aber so eine richtig gute Ausschöpfung über die Nahrung habe ich sonst eigentlich nicht. Dann sehe ich, also neben der Rohstoffqualität, und es gilt dann übrigens auch bei den K-Vitaminen, das Adäquate mit dabei zu haben, die sogenannten Transformen, die bestmöglich auch in so einer Kombination geeignet sind. Dann ist die Darreichungsform entscheidend. Ich würde hier immer auf Öl, auf eine Tropfenform gehen. Gibt es zwei typische Varianten, entweder auf Olivenöl oder MCT-Öl, also so mittelkettige Fettsäurenbasis, das zu verwenden, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen, also dass es einfach besser aufgenommen werden kann, es kann besser dosiert werden und Tabletten oder Pulverformen funktionieren vielleicht nicht so gut und vielleicht das auch noch als wichtigen Hinweis, lieber geringere Dosierungen häufiger nehmen als hohe Dosierungen seltener. Das ist das, was wir gerade auch viel mit Ärzten auch besprechen, die sagen diese 20.000 Einheiten einmal pro Woche, stattdessen eher geringere Dosierung häufiger zu verwenden, funktioniert im Regelfall besser. Die Kombination mit K-Vitaminen macht Sinn. Wenn es möglich wäre, würde ich Magnesium direkt noch mit dazu reingeben und da eben auch organische Verbindungen des Magnesiums bevorzugen.
Vitamin D3 für Knochen, Immunsystem und Energie. Die wichtigsten Fragen hier im Health Nerds Deep Dive. Matthias, vielen Dank.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.